Ja, liebe Geschwister, ihr habt euch entschieden, euch drei Abenden lang sehr viel Zeit zu nehmen, um euch mit der Vergangenheit zu beschäftigen. Macht das Sinn? Es ist sinnvoll, sich so viel Zeit zu nehmen, um sich mit dem zu beschäftigen, was 500 oder weniger Jahre zurückliegt. Hätten wir nicht Wichtigeres in unserer Zeit zu tun? Danke für die Schriftlesung aus dem Hebräerbrief und wir werden in der Predigt genau da anschließen, wo die Schriftlesung geendet hat. Wir werden aus dem Hebräerbrief Kapitel 12 einen und einen halben Vers lesen. Hebräerbrief Kapitel 12 ist der Text zur Predigt. Ich lese zunächst mal die Verse. Da wir nun eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, so lasst uns jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt. Und lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Der Text gliedert sich einfach in drei Teile. Der führt uns zunächst mal als erstes in die Vergangenheit, da wir auch die nächsten Abende Zeit zu bringen wollen. Dann führt er uns in unsere Gegenwart. Und dann hat er noch einen Ausblick in die Zukunft. Also fangen wir am Anfang mal an in der Vergangenheit. Wir können dazu einen Vers aus dem Propheten Jeremia lesen. Warum macht es Sinn, sich mit dem zu beschäftigen, was schon so lange zurückliegt? Aus dem Propheten Jeremia, aus Kapitel 6, den Vers 16. Jeremia, Kapitel 6, Vers 16. So spricht der Herr. Tretet hin an die Wege und schaut und fragt nach den Pfaden der Vorzeit, welches der gute Weg ist, und wandelt darauf. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Also hier eine Aufforderung noch an das alttestamentliche Bundesvolk Israel, zurückzuschauen in die Vergangenheit, zu schauen, wie sind die Generationen vor uns Gott nachgefolgt? Und was wurde daraus? Was war gut, was war nicht gut? Und den guten Weg daraus zu wählen und diesen Weg zu gehen, so heißt es, werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Die Beschäftigung mit der Vergangenheit kann mir in der Gegenwart Ruhe für meine Seele bringen. Wer die Geschichte nicht kennt, steht in der Gefahr, das, was gerade jetzt gegenwärtig ist, zu wichtig und zu ernst zu nehmen. Wir alle haben diese Jahre hinter uns, in denen die Corona-Pandemie unterwegs war. Und damals gab es auch von christlicher Seite sehr unterschiedliches Votum. Aber wenn ich dann weiß, dass in der Geschichte zum Beispiel in diesem Land im Mittelalter zur Zeit der Pest in manchen Landstrichen ungefähr 2/3 der Bevölkerung gestorben ist, dann merke ich, das, was in den Jahren dran war, ist im Vergleich dazu ziemlich niederschwellig gewesen. Jeder Matrose, der auf einem Schiff anheuert, lernt ganz am Anfang und wahrscheinlich muss er das nicht mal lernen, dass man ein Schiff nicht navigieren kann, wenn man nur bis zum Bug des Schiffes schaut. So kriege ich keinen Kurs zurecht, sondern das Schiff braucht einen Orientierungspunkt und dieser Orientierungspunkt liegt weit weg in der Ferne irgendwo. So kann man ein Schiff navigieren. Und ähnlich ist es mit uns in unserem Leben manchmal. Wenn ich immer nur auf das schaue, was mich jetzt und hier und heute beschäftigt, dann kann ich nicht Kurs halten. Dann werde ich hin und hergeworfen. Ich brauche Orientierungspunkte, die weit weg liegen. Teilweise weit weg in der Zukunft. Die liefert uns die Schrift. Aber auch weit weg in der Vergangenheit. Davon kann ich lernen. Dem alten Israel sagte Gott schon durch Mose im 5. Buch Mose in Kapitel 8 in Vers 2. Und du sollst an den ganzen Weg gedenken, durch den der Herr dein Gott dich geführt hat, diese 40 Jahre in der Wüste. Gott sagt zu Israel, beschäftige nicht nur dich mit dem, was jetzt gerade dran ist. Lass dich nicht völlig einnehmen von den Problemen, die jetzt gerade stehen, sondern du sollst an den ganzen Weg gedenken, den der Herr, dein Gott, dich führt, diese 40 Jahre lang. Denke zurück. Und manchmal wird dir darüber das, was gerade ein schwerer Moment da ist, viel erträglicher scheinen. Wenn wir uns mit der Geschichte beschäftigen, dann kann das manchmal sehr abstrakt und sehr verwirrend werden, wenn wir anfangen, Bewegungen oder sowas zu betrachten. Es muss konkret werden. Und konkret wird die Geschichte an einzelnen Menschen. Wenn ich einzelne Menschen aus der Vergangenheit betrachte, dann wird das fassbar für mich. Daran kann ich lernen. Das ist ja genau das, was der Hebräerbrief gemacht hat in dem Kapitel vor Kapitel 12, was wir gerade vorhin gehört haben. Dort werden eine nach dem anderen einzelne Menschen, einzelne Glaubenszeugen genannt und uns als Vorbild beschrieben. Also, so kann ich lernen. Diesen ersten Teil des Verses, den wir in Hebräer 12 gelesen hatten, den kann ich ja auf zwei Arten und Weisen verstehen. Da wir nun eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, es gibt wenigstens zwei Möglichkeiten, wer diese Zeugen sein könnten. Schon damals gab es ja das griechische Stadion, diesen Sportplatz, in dem man dann Runden gelaufen ist. Der Text wird gleich vom Wettkampf, vom sportlichen Wettkampf reden. Und es können zum einen diese Zeugen gemeint sein, das sind Menschen, die uns beobachten, die bezeugen können, wie wir hier wandeln. Aber der Kontext scheint zu zeigen, das ist nicht das, was damit gemeint ist, sondern diese Wolke von Zeugen, das sind Menschen, die vor uns den Lauf des Glaubens absolviert haben. Das sind die Generationen von Glaubenszeugen, die vor uns gegangen sind. Es geht nicht um das, was andere in uns sehen, sondern es geht um das, was wir in den Vorgängern sehen und was wir von ihnen lernen können. Das ist das Thema. Deshalb vorher Kapitel 11 mit diesen ganzen Glaubenszeugen. Und das ist etwas, was uns dann die Aufforderung eigentlich gibt, auch uns mit der Vergangenheit zu beschäftigen. Uns mit der Kirchengeschichte zu beschäftigen. Robert hat gesagt, das ist ein Teil meiner Fächer, ist Kirchengeschichte. Aber ich weiß nicht, ob euch das so geht, wie es mir manchmal geht. Ich hatte immer so ein Gefühl, die Glaubenszeugen, die die Schrift uns zeigt, ja, das ist 100% Wahrheit, das ist eben Bibel. Aber wenn ich dann in die Kirchengeschichte gehe, ja, was ist da noch Wahrheit? Das ist alles so sehr. Aber die Schrift zeigt mir, wenn ich zum Beispiel einen Brief weitergehe vom Hebräerbrief in den Jakobusbrief, im Jakobusbrief, dort wird es in Kapitel 5, in den Versen 17 und 18 Elia vorgestellt. Dann heißt es, Elia war ein Mensch von gleicher Art wie wir. Und er betete inständig, dass es nicht regnen solle. Und es regnete 3 Jahre und 6 Monate nicht im Land. Und er betete wiederum, da gab der Himmel Regen und die Erde brachte ihre Frucht. Elia, sagt der Text, war ein Mensch von gleichen Empfindungen, wörtlich übersetzt, wie wir. Als Mensch unterschied sich Elia überhaupt nicht von uns. Das Menschenmaterial, mit dem Gott zu Zeiten des Alten und Neuen Bundes gearbeitet hat, sind die gleichen Menschen wie wir heute. Deshalb gibt es hier keine Trennung. Im Hebräerbrief, etwas nach der Stelle, die wir gelesen hatten, im Hebräerbrief in Kapitel 13, in Vers 7, da werden die Christen aufgefordert, gedenkt an eure Führer, die euch das Wort Gottes gesagt haben. Schaut das Ende ihres Wandels an. Und ahmt ihren Glauben nach. Gedenkt an eure Führer, die euch das Wort Gottes gesagt haben. Das heißt ganz praktisch, denkt an eure Gemeindeleiter oder Pastoren oder Prediger, die schon heimgegangen sind, sie leben nicht mehr. Und das Ende ihres Wandels schaut an. Und dieses Wort anschauen, was hier steht, es bedeutet, etwas genau ansehen, etwas wieder und wieder anschauen, etwas intensiv betrachten. Das ist das, was wir in Kirchengeschichte machen. Wir schauen uns das Leben der Generationen, die vor uns gewandelt sind, genau an. Und das ist das, was wir in 3 Tagen auch tun wollen, von morgen bis Mittwoch. Wir sollen die Kirchengeschichte weiterschreiben. Nee, die Beichte ist eine Aufgabe, die eigentlich für jede Gemeinde dran ist. Ja. Dass wir, wenn die Gemeindeleitung wechselt, nicht die Vorherigen einfach vergessen, sondern dass man vielleicht sogar Dinge aufschreibt, ja, um diese Erinnerung lebendig halten zu können. Meine Erfahrung mit Gemeindeleitern, mit Vorstehern, ich kam irgendwann nach Raunen, ich wohnte nicht in Raunen, aber ich kam dorthin, weil ich hörte, dort sind russlanddeutsche Christen, dort sind Christen, die sich versammeln. Und dann bin ich in der Begegnung mit einem russlanddeutschen Gemeindeleiter, ein ganz einfacher alter Mann. Sie nennen sich selbst Kolchosniki, ja, sie waren Kolchosbauern in Sibirien, bevor sie nach Deutschland kamen. Und dieser Mann war schon in Russland Gemeindeleiter. Durch die Begegnung mit diesem Mann bin ich, nachdem ich dann Römer 6 gelesen hatte, zur Glaubenstaufe gelangt. Ich bin von Haus aus evangelisch gewesen, ich war als Säugling getauft. Ich habe auch immer gesagt, das ist meine Taufe, ich brauche keine andere Taufe. Durch die Begegnung mit diesem Bruder braucht es nicht lange, ich habe irgendwann erkannt, dass ich noch nicht getauft bin, dass ich getauft werden will, dass ich durch eine Taufe getauft werden will. Und dann war ich in der Gemeinde, in Raum. 1995 bin ich durch die Taufe in die Gemeinde aufgenommen worden und kam dann 1997 zum Bibelsimmer nach Bonn und dann kam 1998 Abraham Friesen aus den USA zu uns. Und Abraham Friesen hat damals die Kirchengeschichte, den Bereich der Reformation unterrichtet. Und er hat uns die Bedeutung dieser frühen Täufer und der Mennoniten aufgezeigt. Und das hat mein Interesse geweckt. Ich war ja bis dahin vorher evangelisch. Ich war evangelisch und ich kannte natürlich die großen Namen. Luther, Calvin, vielleicht noch Zwingli, diese Namen kannte ich. Aber im Unterricht war Abraham Friesen tauchten auf einmal ganz neue Namen auf. Und das weckte mein Interesse. Menno Simons, vielleicht noch der bekannteste von allen, von dem ich eigentlich außer dem Namen fast nichts wusste. Und dann fasziniert war über die Biografie dieses Mannes. Dann einen Mann namens Michael Sattler, der uns in den Abenden noch begegnen wird. Ich will zu Michael Sattler heute nicht zu viel sagen, da auch Kinder hier sind. Ja. Aber Michael Sattler war ursprünglich Vorsteher eines Klosters im Schwarzwald. Eigentlich hatte er menschlich gesprochen sein Schäfchen im Trockenen. Er war Klosterprior. Das hätte er bis zu seinem Heimgang in Ruhe weitermachen können. Und Michael Sattler wurde durch das Lesen der Bibel so beunruhigt, dass er das Kloster verlassen hat. Und damit ein völlig unstetes, völlig unsicheres Leben aufgenommen hat. Er kam irgendwann nach Straßburg. In Straßburg war damals Martin Bucer, Wolfgang Capito. Martin Bucer, der evangelische Reformator, nennt Michael Sattler irgendwann einen lieben Freund Gottes. Er hat mit diesem Mann viel zu tun gehabt. Aber Sattler merkt irgendwann, wir kommen in entscheidenden Punkten nicht überein. Und Sattler entschied sich freiwillig von Straßburg wegzugehen. Straßburg war damals so etwas wie ein Zufluchtsort für die Täufer. Dort konnten sie wenigstens überleben. An anderen Orten war ihnen häufig das Todesurteil gewesen. Und Sattler geht von dort weg. Und er schafft es noch bis 1527, dann wird er gefangen genommen und wird am Ende als Ketzer hingerichtet. Auch seine Frau wird eine Woche nach ihm hingerichtet. Seine Frau Margareta war ebenfalls Nonne. Sie hat das Kloster verlassen, sie hat Michael geheiratet. Und nun ist die Zeit gekommen, dass Michael hingerichtet wird und seine Frau sitzt noch im Gefängnis. Und als sie im Gefängnis sitzt, kommt eine Gräfin sie in ihrer Gefängniszelle besuchen und sagt, ich möchte mit dir reden. Ich will dir ein Angebot machen. Und Margareta sagt, kannst du etwas für meinen Mann tun? Und sie sagt, nein, für deinen Mann kann ich nichts mehr tun. Dein Mann wird heute hingerichtet, da kann ich nichts mehr tun. Aber für dich will ich etwas tun. Ich kann dich aus dieser Zelle rausholen. Sie war Gräfin, du kannst zu mir nach Hause kommen, du kannst in meinem Haushalt arbeiten. Und
Margarete, jetzt fragt sie, warum tust du das? Und die Gräfin sagte, weil ich weiß, was das bedeutet, wenn man nur wegen seinem Ehemann so einen Weg gehen muss. Ich muss viele Schritte tun, nur weil mein Mann in einer solchen Position ist. Und deshalb muss ich ihm nachfolgen. Und deshalb will ich dir helfen. Und die Antwort von Margarete Sattler war, ich folge diesem Glauben nicht wegen meinem Ehemann. Ich folge meinem Ehemann wegen meines Glaubens. Die Chronik berichtet, dass die Gräfin daraufhin sagt, wenn das so ist, dann verurteile ich dich nicht für deinen Glauben. Dann beneide ich dich um diesen Glauben. Margarete Sattler wird wenig später ertränkt. Irgendwann wurde mir Hans Denk vorgestellt. Hans Denk war, wie alle zur damaligen Zeit, Katholik, denn es gab ja ursprünglich nur die römisch-katholische Kirche. Martin Luther hat in Deutschland begonnen zu wirken, aber bis in die Schweiz dauert etwas, bis das Wirken einkam. Und so war Denk ursprünglich katholisch, war ein begabter junger Mann und er hatte die Chance, eine Schule zu besuchen, was für Kinder in einem Dorf in Deutschland damals völlige Ausnahme war. Er konnte eine Schule besuchen, er war wohl begabt, hat dann eine Lateinschule besucht und hat sogar Stipendien bekommen, er konnte studieren gehen. Er hat an der Universität Ingolstadt studiert. Er war ein sehr begabter junger Mann, er konnte natürlich Lateinisch, er konnte Griechisch, er konnte Hebräisch. Und Hans Denk wurde dann irgendwann in Nürnberg zum Rektor der St. Sebaldus-Schule berufen. Der Mann hat sein Schäfchen im Trockenen. Er war Schulrektor, das war der Anfang seiner Karriere. Aber in Nürnberg und schon in den Jahren vorher ist Hans Denk auf Luther aufmerksam geworden. Der hat einiges von Luther gehört, gelesen, das hat ihn in seinem römisch-katholischen Glauben völlig verunsichert. Das hat Fragen aufgeworfen. Und dann irgendwann hört er von Täufern und hört etwas, kommt in Kontakt mit den ersten Täufern. Und das führt dazu, dass er sich zu den Täufern stellt. Das hat Konsequenzen für seinen Beruf. Er ist zu der Zeit in Nürnberg. In Nürnberg ist Andreas Osiander, der führende Reformator der Stadt. Das ist Andreas Osiander will die Stadt Nürnberg zum reformatorischen Glauben führen. Aber er duldet neben seiner Überzeugung nichts anderes. Und nun ist Hans Denk in der Stadt und Hans Denk gewinnt Einfluss. Immer mehr Menschen werden für die Sache der Teufel interessiert. Und irgendwann setzt der Reformator Osiander eine Anhörung vor dem Stadtrat durch. Der Stadtrat entscheidet am 21. Januar 1525. Das ist das Datum, an dem Zürich die erste Taufe stattfand, an die wir uns erinnern werden. Am gleichen Abend, als in Zürich einige Männer zum ersten Mal sich gegenseitig taufen und man einander seine Wiedertaufe auf damals die Todesstrafe stand, am gleichen Abend, ungefähr 400 Kilometer weiter nordöstlich, ist Hans Denk in Nürnberg verhört worden und der Stadtrat beschließt, dass er es für ärgerlich, verführerisch und unchristlich gegen den Nächsten hält, seine Person weiter in der Stadt zu dulden. Noch vor Abend muss Denk Nürnberg verlassen. Das ist die Konsequenz für ihn. Seine Karriere ist zu Ende. Seine berufliche Karriere ist zu Ende. Er wird von dort aus nur noch ein Wanderleben haben. Länger als Monate ist er kein Ort mehr, manchmal nur noch Wochen, bevor er weiter vertrieben wird. Er kommt danach nach Straßburg. In Straßburg kommt seine Situation mit Martin Buzer. Die Konsequenz: am Weihnachtsabend 1526 muss Hans Denk die Stadt verlassen. Pack dein Bündel und geh. So ging das damals. Die Begegnung mit diesen Männern und Frauen, wir werden in den nächsten Abenden mehr davon hören, hat mich persönlich nicht unverändert gelassen. Der Kirchenvater Augustinus schreibt irgendwann in seiner Autobiografie, in seinen Kenntnissen, da kam ich nach Mailand zum Bischof Ambrosius. Und als Augustinus nach Mailand kam, hat er sein Leben völlig verändert, seinen Glauben völlig verändert. Und ich könnte ganz klein gesprochen sagen, da kam ich nach Bornheim zum Bibelseminar Bonn. Was ich dort zum Beispiel im Fach Kirchengeschichte gelernt habe, das hat meinen Glauben, mein Leben ziemlich verändert. Das ist das, was wir von mir in diesen Tagen reden wollen. Also in die Gegenwart werden wir in den nächsten Abend noch eintauchen. Lasst uns kurz, ich sage dir, der Text ist auch in die Gegenwart. Lasst uns kurz in die Gegenwart schauen. Da wir nun eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, so lasst uns jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt. Lasst uns jede Last ablegen. Und konkret als eine Last wird genannt, die Sünde, die uns so leicht umstrickt. Wie kann ich Sünde einfach so ablegen? Indem ich das tue, was der Apostel Johannes in seinem ersten Brief in Kapitel 1, in Vers 9 schreibt. Der erste Johannesbrief, Kapitel 1, Vers 9. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Die Sünde, die uns so leicht umstrickt, kann ich ablegen, indem ich sie bekenne. Indem ich ja das sage. Ja, ich habe das gesagt. Ich habe das gesagt. Ich gebe es zu. Ich versuche es nicht irgendwie zu entschuldigen. Lasst uns jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt. Eine Last, eine Bürde. Im Volk ist das Bild eines Wettlaufs. Und welcher Wettläufer würde sich, wenn er zum Wettlauf anhand und gewinnen wollen, noch einen Zack mit Backsteinen umschnallen? So kann man nicht laufen, das macht man nicht. Der Läufer macht sich so leicht wie möglich, um so schnell und effektiv wie möglich laufen zu können. Oder die Sünde, die uns so leicht umstrickt, das Bild, was hier ist, ist etwas, was mir wie ein Seil in die Beine gewickelt ist. Das macht Sünde mit mir. Wenn du ein Seil in die Beine hast, dann kannst du nicht laufen. Dann fällst du nach ein paar Schritten auf die Nase, immer und immer wieder. Deshalb musst du weg aus unserem Leben. Das müssen wir sie bekennen. Dann kann ich wieder Schritte im Glauben machen. Und lasst uns mit Ausdauer laufen, in dem Kampf, der vor uns liegt. Wörtlich übersetzt, in dem Kampf, der uns bestimmt ist. Wir werden diesen folgenden Tag uns mit der Vergangenheit beschäftigen, mit den Glaubenszeugen, die vor uns gewandt sind. Aber die Beschäftigung mit der Vergangenheit, die Beschäftigung mit den Vorfällen ist kein Selbstzweck. Dabei dürfen wir nicht stehen bleiben, sagt der Text. Sonst sind wir einfach nur die ewigen Gestrigen. Es ist nicht so, dass früher alles besser war. Ich denke, jede Gemeinde kennt das. Wir hatten das Raunen, dass es Punkte gibt in der Geschichte Gemeinde, wo wir es gesagt haben, jetzt machen wir einfach mal so, wie es immer war. So war es früher und so war es richtig. Müssen wir einfach das kopieren, was früher war? Weil alles richtig war? Das könnte ich doch der nachfolgenden Generation sagen, wenn wir früher nie einen Fehler gemacht hätten. Wenn wir alles 100% richtig gemacht hätten. Aber ganz ehrlich, wer würde denn diesen Anspruch für sich aufrichten wollen? Der Jakobusbrief sagt uns in Kapitel 3, Vers 2, denn wir alle verfehlen uns vielfach. Deshalb kann Gemeindeleben nicht darin bestehen, dass wir einfach die Vergangenheit kopieren. Dazu werden wir nicht aufgefordert. Wir sollen lernen aus der Vergangenheit. Deshalb heißt es hier, lasst uns mit Ausdauer in den Kampf, der vor uns liegt, der uns bestimmt ist. Jetzt und heute. Der Kampf, den Menno Simons gekämpft hat. Der Kampf, den Michael Sattler gekämpft hat. Der Kampf, den Martin Luther gekämpft hat. Das mag ein anderer gewesen sein, als der uns hier und heute bestimmt ist. Ja, sogar der Kampf, den wir in Raum kämpfen, mag ein anderer sein, als der Kampf, der eure Gemeinde hier in Bonn-Beuel bestimmt ist. Um im Bild eines Soldaten zu reden, ich war vorhin mit einem Soldat. Ein Soldat, es reicht, dass er einfach nur kämpft. Ein Soldat muss da kämpfen, wo die Front ist. Sonst ist sein Kampf wirkungslos. Oder um näher am Text zu bleiben, wenn wir zu dem Wettläufer kommen, wenn ein Wettläufer am Ende ausgezeichnet wird, wenn er gewinnen will, dann reicht es nicht, dass er einfach nur gut läuft. Sondern er muss genau da laufen, wo der Wettlauf im Moment stattfindet. Ansonsten läuft er völlig außer Konkurrenz. Das bedeutet, wenn wir uns mit der Vergangenheit beschäftigen, dann wollen wir von den Zeugen der Vergangenheit lernen. Aber wir wollen sie nicht kopieren. Kopierer ist eine ziemlich moderne Erfindung, die gab es damals nicht. Wir werden sehr viel von ihnen lernen, wir werden ermutigt aus ihrem Leben kommen. Aber sie sind uns nicht gegeben, um sie eins zu eins zu kopieren. Lasst uns, heißt es, mit Ausdauer laufen. Luther übersetzt, lasst uns mit Geduld laufen. Wörtlich heißt es, lasst uns laufen im Darunterbleiben. Das ist das Wort, was hier im Bild steht. Im Darunterbleiben. Das Wort Darunterbleiben redet von einer Last, die mir aufgelegt ist. Es zeigt, es gibt keinen Christenleben ohne Lasten. Irgendwann wirst du Lasten tragen haben. Lasst uns laufen mit Ausdauer in der Unterbleiben. Ich erinnere mich an diese Zeugnisse der alten Geschwister. Zeitweise gab es ja nichts als Lasten. Sie hatten so brutale Zeit zu erleben, dass sie auf einen Tag voneinander nicht mal wussten, ob du noch leben wirst. ob du verhungert sein wirst, ob du erschossen wirst, ob du... Es gab scheinbar nur Lasten zeitweise. Und manche der alten Geschwister sind von dieser Lasten so geprägt worden, dass sie die junge Generation hier anschauen. Und sagen, das ist nicht. Wir können nicht gewaltlos lassen. Die Lasten werden von alleine. Betet die nachfolgende Generation. Das ist das Beste. Dass sie, wenn Lasten kommen, die Lasten tragen können, die ihnen aufgelegt sind. Lasst uns laufen. Das Bild ist das Bild eines Wettlaufs. Als ich Soldat war, war ich sportlich sehr aktiv, weil meine Disziplin gerne laufen. Mein Disziplin waren 5000 Meter, 12 Runden. Das war meine Disziplin. Und eigentlich war meine Disziplin so gut, wenn wir mit unseren Kompanien liefen, war ich eigentlich immer Erster. Nun war einer in einer Woche ein Wettlauf angesetzt und wir fingen an zu laufen. Ich lief los, nach 3 Runden hatte ich alle anderen weit hinter mir gelassen. Nach 4-5 Runden merke ich, ich habe mich mit dem Tempo überschätzt. Ich werde dieses Tempo auf keinen Fall bis zum Ende durchziehen können. Und so in der zweiten Hälfte des Laufes merke ich, ich werde nicht nur das Tempo nicht durchhalten können, ich weiß nicht, ob ich diesen Lauf zu Ende laufen kann. Ich habe mich meiner Kraft überschätzt. Und während ich laufe, kommt von den Zuschauern ein Offizier runter und läuft so zwei Meter vor mir neben der Bar. Und während er lief, flüsterte er mir ständig etwas zu. Komm, Junge, da geht es. Das war alles, was er gemacht hat. Er lief vor mir her. Und er hat mir Ermutigung zugeflüstert. Ich habe den Lauf nicht bis zum Ende gelaufen, ich habe die beste Zeit meines Lebens gelaufen. Lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, in dem Wettkampf, in dem Lauf, der vor uns steht. Seht ihr, das ist das, was eigentlich der Heilige Geist ist, dem von uns Christus tut. Der Heilige Geist handelt in den Paradoxos, der nebenher gerufen wird. Er wird dich stärken, auch zu etwas, was wir gegenseitig tun sollen. Wenn du siehst, dass jemand die Kraft ausgeht, dann sollst du nicht mit dem Finger auf anderen, sondern sollst du versuchen, ihn zu ermutigen, weiterzugehen, nicht aufzugeben. Galater 5,6-1, wie wir das Gesetz des Christus erfüllen können, einer trage des anderen Lasten. Kennst du das? Dass du vielleicht eine Zeit hast im Leben, wo du scheinbar gar keine Last hast. Alles läuft wie am Schnürchen. Das könnte sein, dass in dieser Zeit jemand anderes gerade dabei, über seine Last zu zerbrechen, zu fliehen. Und da du nur keine Last hast, hilf ihm oder ihr, sei ihre Last tragen. Du weißt nicht, wie sie in deinem Leben ist. Du nicht der andere, die Hilfe anderer brauchst, um deine Last tragen zu können. Lasst uns zum Ende, in die Zukunft schauen. Lasst uns laufen in den Kampf, der vor uns liegt, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Wir dürfen den Blick nicht nur in der Vergangenheit haben. Also ich als Student habe zum Beispiel manche Erfahrungen gemacht, wenn du nur in dieser Geschichte drin bist, und auf einmal hast du mehr Fragen als Antworten. Du hast nur noch Fragen, keine Antworten mehr, es wird so verwirrend. Wir dürfen den Blick nicht nur in der Vergangenheit haben, sondern lasst uns hinschauen. Wörtlich übersetzt heißt, lasst uns wegsehen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Dort muss mein Blick hingerichtet sein, auf Jesus. Sonst kann ich untergehen, wenn ich nur mit der Vergangenheit oder nur mit der Gegenwart beschäftigt bin. Also das Bild, was hier gezeichnet ist, folgendes. Wir laufen in einem Wettlauf. Das ist unsere Nachfolge als Christen. Unterwegs bekommen wir Ermutigung von anderen Zeugen. Und einige dieser Zeugen sind schon 500 Jahre beim Herrn. Aber während wir laufen, keiner kann laufen, wenn du immer nur auf deine Füße schaust. Irgendwann fällst du. Während wir laufen, schauen wir nach vorne auf das Ziel. Auf Christus. So laufen wir als Christus. Kennst du das, dass du manchmal den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr siehst? Ich bin jemand, der von seiner Persönlichkeit her manchmal zur Depression neigen kann, zu Schwermut. Und ich kenne solche Tage, wo du zu nichts mehr Kraft hast und dann bei unserem Hund zurück, 10 Minuten bin ich im tiefsten Wald, wir haben die Idee, dann fahre ich in den Wald und dann gehe ich im Wald und denke, jetzt wird alles besser. Dann gehe ich so vor mich hin, ja, und es wird gar nichts besser. Schotter, Dreck, der Weg und noch nichts. Auf einmal bleibe ich stehen und schaue einfach mal nach oben. Und durch die Baumwipfel siehst du Himmel und Sonne. Auf einmal scheint alles anders. Ein Blickwechsel. Auf Jesus schauen, weg von den Problemen, weg von dem, was dich im Moment bedrängt. Du schaust auf Jesus. Und von dort her bekommst du neue Kraft, neuen Mut. Ein letzter Blick in die Vergangenheit. Spurgeon, dieser große Baptistenprediger, erzählt uns von seiner Bekehrung, dass das an einem Wintertag war. Spurgeon wusste alles. Er war in einem Pastorenhaus aufgewachsen, er wusste alles. Er kannte den Weg zum Heil. Irgendwie ist er nicht durchgetrunken. Und an diesem Wintertag ist er unterwegs, es kommt ein Schneesturm, es ist kalt, es schneit und Spurgeon will irgendwo Zuflucht. Und dann findet er dieses Gebäude gerade auf seinem Weg, in dem eine Kapelle der Primitivmethodisten war. Er sagt alles, was ich von diesen Leuten bisher wusste, war, dass sie so laut singen, dass der Kopfschmerzen davon bekommen. Er sagt, das war mir im Moment egal. Hier war kalt und Schnee und der rein. Und es war ein solcher Schneesturm, dass er den Tag offensichtlich der Prediger auch nicht kommen konnte. Und nun stand ein alter Bruder auf und hat an seiner Stelle einfach gepredigt. Spurgeon sagt, die Predigt war einfach, dass es einfach nicht mehr ging. Und er saß irgendwo auf der Empore, versteckt sich. Und irgendwann schaut dieser alte Mann auf die Empore, genau wie es gesagt hat, und du, junger Mann, schau auf Jesus, sonst wirst du nie glücklich werden. Um zu schauen, sagt er, Musst gar nichts können. Du musst nicht studiert haben, du musst nicht gebildet sein. Schauen kann jeder von uns. Das war der Tag, dem Spurgeon seine Bekehrung erlebt hat. Indem er einfach auf Jesus geschaut hat. Und hier schließt sich dann der Kreis. Denn auch für die Zukunft schauen wir in die Vergangenheit. Denn Jesus hat am Kreuz auf Golgatha ausgerufen. Es ist vollbracht. Die Zukunft ist gesichert. Er ist der Anfänger und der Vollender des Glaubens. Es geht darum, dass wir den Glauben bis zum Ende hin durchhalten. Das kann manchmal bedeuten, dass du dich richtig festhalten kannst. Die Amerikaner haben so ein White-Lock-Something. Also etwas, was ganz festhält, wenn dein Knöchel durch so weiß. Das bedeutet das. Manchmal muss ich richtig festhalten an ihm. Manchmal hast du überhaupt keine Kraft mehr dazu, dich festzuhalten. Dann erlebst du das, was Generationen von Christen mit mir erlebt haben. Du lässt dich einfach nur mal verfallen. Und ich falle in die liebenden Arme Jesus. Hinschauen auf Jesus. Wenn wir auf ihn schauen wollen, dann müssen wir in die Suche kommen. Denn dort begegnet er uns. Wir müssen in sein Wort schauen. Das mag jetzt alles ziemlich viel scheinen. Ich muss mich mit der Kirchengeschichte beschäftigen. Ich muss. Ist das nur was für Profis? Wie lange muss ich das der Bibelschule gemacht haben, studiert haben? Ist das nur was für Profis? Ich möchte schließen mit dem Zeugnis eines Mannes namens Cliff Young. 1983 wurde in Australien zum ersten Mal der sogenannte Westfield-to-Sydney Ultramarathon ausgeführt. Es war ein Wettlauf über eine Distanz von 875 Kilometern. Ich habe mich versprochen. 875 Kilometer. 500 noch was Meilen. 1983 zum ersten Mal ausgetragen. Als die Anmeldung stattfand, kam an die Anmeldekabine ein etwas älter, sonderbar aussehender Mann. Ansonsten Elite-Läufer 20 bis 30 Jahre alt aus aller Welt. Und nun kommt ein 61-jähriger Mann an, dem man ansieht, dass er kein Elite-Läufer ist, und will sich anmelden. Und die Dame der Anmeldung sagt, mein Herr, Sie haben wahrscheinlich doch falsch verstanden. Nein, er sagt, ich möchte am Lauf teilnehmen. Sagt, ja, mein Herr, das ist ein Lauf, aber es ist ein sehr langer Lauf. Sein Lauf über 545 Meilen. Und Christian sagt, ich weiß das. Die Dame sagt, ich will mich nicht nahe denen, aber ich sehe Ihnen an, dass Sie nicht mehr 20, 30 sind. Und er stand Gummistiefel vor ihr. Er sagt, wissen Sie, ich bin der Sohn eines Kartoffel-Schafbauern. Wenn bei uns zu Hause ein Gewitter aufzog, dann hat mein Vater mich als kleiner Junge losgeschickt. In Gummistiefeln bin ich tagelang im Ganzen in der Rhein abgelaufen, um zu sehen, ob die Schafe und die Hürden sind, um wieder reinzutreiben. Ich bin tagelang durchgelaufen. Ich denke, ich kann das. Irgendwann liegt sie draußen freischlagen. Sie hat die Liste eingetragen. Und dann kam der Startschuss. Alle laufen los. Inzwischen läuft ein älterer Mann in sonderbar schnurrenden Laufschritt, der die anderen nur zu behindern scheint. Die ersten Rufen schafft auf diesen Trottel aus der Laufbahn, der behindert nur alle. Am ersten Abend liegt der Fernseher, warten wir hoffnungslos los. Was ist der Anfang? Nach fünf Tagen, 15 Stunden und 4 Minuten, 10 Stunden vor dem Zweitplatzierten, läuft Cliff Young als Sieger durch die Ziele. Ihr könnt das nachlesen im Internet. Cliff Young ist kein Schwach, was mein Leben den ich erzähle. Als man ihn nach dem Lauf geübt hat, wie er das geschafft hat, war seine Antwort: Ich führe gerne das Ende, was ich einmal angefangen habe. Sportmediziner untersuchten seinen sonderbaren Lauf und stellten fest, es ist die Art und Weise, sich mit alle geringen Energieaufwand zu bewegen. Jemand schrieb über ihn, er war ein gewöhnlicher Mann, der außergewöhnliche Dinge erreichte. Cliff Young war kein Profi. Aber hat von Klug was gemacht. Es ist wieder aufgelaufen. Du musst kein Profi sein, um Christus nachzufolgen. Aber du musst ihm nachfolgen. Tag für Tag. Und dann wirst du deinen Lauf absolvieren können. Als ich in Amerika mein Moralstudium begann, dann sagt es bei der Einführung der Professor, meine Damen und Herren, ich kann sagen, dass von den Leuten, die heute hier sitzen, etwas über 50% am Ende absolvieren werden. Der Rest schafft es nicht. Und ich kann heute auch schon sagen, die absolvieren werden, sind nicht die Leute mit dem höchsten Kuh, sondern es werden die Leute sein, die daran geblieben sind, die weitergemacht haben, die nicht aufgefallen haben. Bleib dran an Christus. Geh weiter. Hör nicht auf. Amen.